Ja, ich möchte euch erstmal alle begrüßen, die ihr hier seid und auch die über die Kamera jetzt zuschauen, auch diejenigen, die vielleicht später über YouTube zuschauen werden. Ich möchte am Anfang etwas vorlesen, was ich mitgeschrieben habe. Und zwar, es ist von einer CD. Das ist von Rudolf Möckel. Die heißt Vertrauen leben. Das ist ein Hörbuchs-MP3. Und da mein Auto kein MP3 abspielen kann, also die CD ist bei mir, ist im Auto von meiner Mutter drin, die kann MP3 abspielen. Und deswegen, wo ich das Auto dann benutzt habe, habe ich das hineingesteckt und konnte zuhören. Und ich habe das bei mir in den Laptop gesteckt, habe zugehört, Pause gemacht und abgetippt. Also ich möchte etwas vorlesen. Zur Zeit der Pioniere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchquerte ein Mann eine ausgedehnte Wüste. Er geriet in Schwierigkeiten und war bereits am Verdursten, als er plötzlich eine verlassene Hütte und daneben eine Pumpe entdeckte. Nun muss jede Pumpe zunächst mit Wasser gefüllt werden, bevor sie Wasser liefern kann. Der Mann aber hatte kein Wasser. Als er jedoch näher kam, entdeckte er eine handgeschriebene Notiz, die an einem verschlossenen Krug neben der Pumpe geheftet war. Die Notiz lautete: In diesem Krug ist gerade genug Wasser, um die Pumpe zu füllen. Es wird aber nicht reichen, wenn du jetzt etwas davon trinkst. Dieser Brunnen ist nie ausgetrocknet, auch in den heißesten und trockensten Sommern nicht. Darum schütte das Wasser in die Pumpe und bewege schnell den Arm der Pumpe. Wenn du genug getrunken hast, fülle diesen Krug wieder für den Nächsten, der hier vorüberkommt. Was sollte der Mann tun? Er sollte dem Versprechen auf der Notiz Vertrauen schenken und das Wasser in die Pumpe füllen? Was aber würde geschehen, wenn der Brunnen kein Wasser liefern und er dann umso sicherer den Tod nach Verdursten ausgeliefert wäre? War es nicht doch klüger, wenigstens das Wasser im Krug zu trinken? Auch wenn es nicht reichen würde, seinen Durst zu stillen und seine Wasserflasche zu füllen? Sollte er wirklich sein ganzes Leben auf ein schriftliches Versprechen bauen? Was sollte er nur tun? Es ist nicht bekannt, wie sich der durstige Mann am Ende entschieden hat, aber die Frage, die ihn bewegte, ist auch heute im Jahr 2015, also die CD ist schon älter, höchst aktuell. Die Frage lautet: Auf wen oder was baue ich mein Leben? Wem vertraue ich mehr als allen anderen? Wem vertraue ich mich an, wenn es in meinem Leben hart auf hart kommt? Ich fand das eine sehr interessante Geschichte, wo ich sie auch zum ersten Mal gehört habe und die es wohl war. Und ja, deswegen wollte ich sie mit reinnehmen, um auf dieses Thema zu führen. Wenn ich mich meistens vorbereite, ist es so, dass ich bete und dann so Druckerpapier nehme und schmiere dann so meine Gedanken drauf oder mache meine Gedanken. Und es ist mir nicht leicht gefallen, für heute ein Thema zu finden. Und ich habe mehr als einmal gebetet. Und ich hatte mehrere Themen quasi drauf, wo ich gedacht habe, ich habe abgewägt und ja, was soll das Thema sein? Ich habe aber auch gestern im Laufe des Tages zwei Verse zweimal gelesen, an unterschiedlichen Orten. Und vielleicht war das die Antwort. Deswegen möchte ich diesen Vers auch noch mit reinnehmen heute. Was soll das Thema sein? Das Thema soll sein: Worauf kann ich vertrauen? Worauf kann ich mein Vertrauen setzen? Worauf kann ich meinen Glauben setzen? Einmal ist es auf den Menschen, Fragezeichen, oder auf Gott und sein Wort, Ausrufezeichen. Jetzt scheint diese Frage für uns Christen eigentlich schon beantwortet und ich könnte jetzt eigentlich weggehen und es wäre erledigt, weil wir könnten jetzt die Frage selbst beantworten. Möchte ich aber nicht machen, ich bleibe hier stehen und werde trotzdem darüber sprechen, weil ich das auch denke, ist, dass uns immer bewusst ist, worauf baue ich mein Leben Und wer im Bibelgrundkurs, habe ich ja auch am Anfang dieser Lebensbrücke da gemacht. Auch wir müssen immer wieder uns schauen, wie stehe ich, wie sieht meine Beziehung zu meinem Herrn aus? Das, was geschrieben steht, glaube ich das? Ja, worauf kann ich mein Vertrauen setzen? Worauf kann ich meinen Glauben setzen? Ich gehe einmal auf den Menschen. Erstmal allgemein. Vertrauen und Glauben. Wir Menschen kommen ohne Vertrauen, Glauben nicht aus. Selbst der Atheist muss sich hinterfragen, gibt es vielleicht doch Gott? Gibt es vielleicht Gott doch? Und spätestens, wenn seine letzten Stunden sind und er liegt im Sterbebett, muss er sich auch hinterfragen, habe ich mein Leben auf das Richtige gebaut? Also ohne Vertrauen und ohne Glauben geht es nicht. Wir alle glauben. Wenn wir jetzt natürlich alles kontrollieren wollten, was ich ziemlich sehr oft mache, wir kämen mit der Zeit nicht mehr aus. Wenn wir alles nachkontrollieren würden, alles prüfen würden. Beispiel, ich bin heute Morgen mit dem Auto gefahren. Und ja, ich versuche zumindest, dass ich früher dran bin, aber für mich wäre es jetzt nicht gut, wenn der Wagen nicht anspringen würde. Also, ich habe mich heute Morgen ins Auto gesetzt, ich bete dann noch, und bin davon ausgegangen, dass der Wagen anspringt. Ich habe jetzt nicht den Kofferraum aufgemacht, habe nachgeguckt, habe geguckt, die Kabel kontrolliert, habe die Schrauben irgendwie angezogen. Ich habe es nicht gemacht. Ich hätte auch keine Ahnung, wie man das machen. Ich habe von Autos reparieren, bin ich der Falsche. Also wenn was dran wäre. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mich an Kontrollleuchten orientieren. Das hatte ich mal vor ein paar Wochen. Ich wollte morgens losfahren und ich meinte, das fing vorher an zu blinken. Das erste Blinken von zwei Blinken, das war eine Kontrollleuchte. Und das hieß das Signal Glühlampenausfall. Ich habe hinterher nochmal nachgeguckt. Und ich habe erst gedacht, okay, dann fahre ich los. Und dann habe ich halt gemerkt, kann das vielleicht am Licht liegen. Das war vorne bei mir am Beifahrersitz, also das Licht rechts. Hat man gemerkt, das Licht ist schwächer. Und wenn man morgens losfährt, zum Glück war es schon bisschen heller, wer morgens ohne Licht fährt, ist auf jeden Fall wichtig. Also Licht bremsen und wach sein, das sollte man schon konzentriert sein. Also ich habe dann halt diese Glühlampe, sage ich mal, oder diese Kontrollleuchte hätte blinken können. Ich hätte, sage ich mal, ignorieren können oder ich hätte was drüber kleben können. Entweder gehe ich dem nach oder ich gehe es nicht nach. Also ich kann nicht alles kontrollieren. Für uns Menschen kann es höchstens eine Hilfestellung sein, eine Orientierung. Kommen wir zurück zur Frage, worauf kann ich vertrauen, mein Vertrauen setzen, mein Glauben setzen? Natürlich ist es gut, wenn wir als Kinder, ich war ja auch mal Kind, oder als Erwachsener, wenn wir zu unseren Eltern gehen können, wenn wir uns austauschen können, natürlich ist es gut. Es ist auch ein Privileg, wenn die Eltern selber ein Kind Gottes sind. Es ist keine Frage, ist alles gut. Aber sie selbst brauchen ja auch, sage ich mal, ihr Vertrauen, ihr Glauben in Christus. Sie selber brauchen ja den Halt, wo sie festhalten können. Ihr Fundament im Leben ist ja auch Christus. Ich kann jetzt auch sagen, okay, ich gehe jetzt zu meinen Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, die können mir helfen, die können mir Fragen beantworten, wenn ich Fragen habe, die können mir einen Ratschlag geben, gute Tipps, das ist keine Frage. Aber dass ich mich an diese Person hängen würde, wenn es im Leben schwierig wird, wenn es kritisch wird, das würde ich nicht empfehlen. Denn die Frage könnte dann lauten, worauf baut diese Person ihr Leben? Ich komme mal zum Bibelgrundkurs zurück. Da hatte ich ja verschiedene Kärtchen. Da hatte ich zum Beispiel Karriere, Besitz oder Gesundheit. Und das sind alles, ich könnte jetzt noch nehmen, menschliche Weisheiten. Also es ist alles, was nicht sicher ist. Und selbst die Gesundheit ist ja das höchste Gut von uns Menschen. Aber auch selbst die Gesundheit ist uns nicht sicher. Es kann immer etwas sein. Und wenn ich auf die anderen Dinge gehe, wie Nachrichten oder Politik, es ist alles, was nicht sicher ist, was wackelt und was uns selbst, ja, schlechte, was uns unserer Seele nicht gut tut. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn mit den bedeutenden Menschen? Die Menschen, die viel vielleicht gemacht haben oder die man vielleicht vom Namen kennt, die man von der Geschichte her kennt. Auch die sind fehlerhaft. Die Frage ist, worauf haben sie festgehalten, worauf haben sie gebaut? Und wir können ja nichts mitnehmen. Und ich möchte nochmal diese Verse vorlesen, die ich freitags jetzt auch vorgelesen habe, vor 2 Wochen. Denn es ist nämlich so, dass wir halt nichts mitnehmen können. Ich möchte einmal vorlesen, den 1. Timotheus 6, Vers 7. 1. Timotheus 6, Vers 7. Ich habe mir gerade noch diese Hilfe hier reingemacht, sonst müsste ich noch länger suchen. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 7. Dort steht geschrieben: Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen können. Ganz kurzer Satz. Also es heißt, nackt bin ich gekommen als Baby und ich werde mit nichts wieder zurückgehen. Ich kann nichts mitnehmen. Auch die reichsten Menschen müssen ihren Besitz zurücklassen. Es gibt ja auch so eine Liste. Das erste Mal, wo ich hier war in dieser Gemeinde, da hatte der Viktor eine Predigt, das weiß ich noch. Und da hast du Viktor gefragt, kennt jemand die Forbes-Liste? Also das ist, wo die reichsten, reichsten Menschen sind. Ist schon lange her, 10 Jahre ungefähr. Also nicht 10 Jahre, aber schon lange her. Also in dieser Liste stehen die reichsten Menschen der Welt drin. Wie sie zu dem Reichtum gekommen sind, da lassen wir mal. Kann auch, ich sag mal, auf jeden Fall waren sie reich. Kann ja auch alles, ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Auf jeden Fall können sie nichts davon mitnehmen. Ich möchte einen zweiten Vers benutzen. Einmal die Psalmen. Psalm 49, Vers 17 bis 18. Psalm 49, Verse 17 bis 18. Dort steht: Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht seines Hauses. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit, seine Pracht folgt ihm nicht hinab. Also, ist egal, was die Welt uns anbietet, was wir alles haben können, was einen hohen Stellenwert hat, auch wenn es ganz viele Urkunden sind, Abzeichen, sonst etwas. Ich bin auch ein Mensch, der es früher sehr, dem es früher sehr wichtig war. Ich versuche, dass es mir nicht mehr so wichtig ist. Das kann man nicht mitnehmen. Ich habe ja von bedeutenden Menschen gesprochen und ich habe zu Hause einen Flyer gefunden. Dieser Flyer muss schon etwas älter sein. Ich zeige ihn einfach mal hoch. Den habe ich, glaube ich, auf dem Dachboden gefunden. Auf dem Dachboden liegt bei mir vieles. Hört sich jetzt nicht so schön an, aber da habe ich so alles, was bei mir nicht reinpasst. Das ist von, ich lese mal vor, von Evangelischer Missionsdienst, die Wegbereiter. Das ist Oberderdingen, Flehlingen, Deutschland. Keine Ahnung, wo das ist. Aber es geht hier um letzte Worte. Es geht um letzte Worte. Und ja, Werner Gitt hat mal in einer seiner Predigt über berühmte Menschen gesprochen. Es ging, glaube ich, darum, dass viele Menschen sich an Personen dranhängen, die natürlich was geworden sind, die im Mittelpunkt des Lebens stehen und will man die wirklich zum Vorbild nehmen? Und dann hat er halt kurz das Leben vorgestellt, dass es halt doch nicht alles war, was geglänzt hat. Und ich möchte davon einfach mal was vorlesen. Ich weiß nicht, ob das alles 100% stimmt mit den letzten Worten, aber es gibt auch noch eine Internetseite, die heißt live-is-more. Da kann man auch eingeben, letzte Worte großer Männer. Also das ist, wie ich das gesehen habe, auch von einem Bruder in Christus. Der hat dann auch Lebensgeschichten. Da kann man auch letzte Worte sehen. Ich habe das mal ein bisschen überprüft, das stimmt soweit. Ich möchte einfach mal das vorlesen. Ich möchte zuerst einmal über, hier ist zum Beispiel Heinrich Heine. Wikipedia steht, dass das ein deutscher Schriftsteller war, ein deutscher Dichter, Schriftsteller und Journalist. Und er war einer der bedeutendsten Autoren des 19. Jahrhunderts. Ich lese mal Heinrich Heine mal vor. Der große Spötter änderte später seine Gesinnung. Also Heinrich Heine hat kurz vor seinem Tod hat er Buße getan. Im Nachwort zu seiner Gedichtsammlung, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, Romanquero, ich weiß es nicht, vom 30.09.1851 schrieb er: Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen überliefert. Es ist besser, dass die Verse brennen als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hangelianern die Schweine gehütet habe. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehre. Also Heinrich Heine hat am Ende seines Lebens nochmal Buße getan. Hier geht es weiter, und zwar mit Voltaire. Voltaire war ein Philosoph. Hier steht, ich lese jetzt hiervon vor: Der berühmte Spötter hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte: Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Natürlich krasse Worte. Wieder ein Name, den ich nicht gut aussprechen kann. Cesare Borgia, ein Staatsmann. Ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Karl der IX., Frankreich. Deine letzten Worte waren wohl: Ich bin verloren, ich erkenne es deutlich. Dann könnte ich noch den Hobbes vorlesen, ein englischer Philosoph. Ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Also ein paar Worte, wen es nachher interessiert, ich kann es einfach mal hier liegen lassen, kann sich das einfach mal durchlesen oder kann mal auf die Internetseite sehen, also letzte Worte von Menschen, die vielleicht berühmt waren, die, ja, wo man vielleicht auch vom Unterricht, er weiß, habe ich schon mal gehört, da auf das, was sie gebaut haben, das ist ins Wanken gekommen, und der eine oder andere durfte erkennen, ich habe auf mein Leben falsch gebaut. Und der Heinrich Heine hat das noch erkannt, und tat, hier steht, der große Spötter tat später Buße. Also Worte, die, ja, zeigen, gerade denke ich, wenn die Ewigkeit näher rückt, dass Menschen mehr zum Nachdenken kommen. Worauf kann ich mein Vertrauen, mein Glauben setzen? Auf Menschen, auf ihr, das, was die Welt uns anbietet, auf berühmte Menschen vielleicht. Ich denke, das hat sich hiermit erledigt. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, auf Gott und sein Wort. Wir Menschen haben das vielleicht viel, manche haben es vielleicht im Regal stehen, manche lesen es halt wirklich vielleicht zu Weihnachten, anderen zu Anlässen. Ja, ich spreche von der Bibel, und Auf der Bibel dürfen wir bauen, wir dürfen darauf vertrauen. Und ich denke, wenn ich 2000 Jahre zurückgehe, kann ich wohl sagen, dass wohl Millionen Menschen, dass es das Leben verändert hat. Vor 2000 Jahren waren wir natürlich noch nicht so viele Menschen, aber ich denke, wenn man 2000 Jahre zurückrechnet, bis die Zeit jetzt, dass es in die Millionen geht, dass es Menschen verändert hat, berührt hat, das Wort Gottes. Und ich habe mal auf der Seite bibel.de, das ist von der Deutschen Bibelgesellschaft, ich hatte erst noch eine andere Seite, aber ich wollte eine Seite nehmen, da sage ich mal, oder etwas, was für uns bekannt vorkommt. Wenn das stimmt, also es wird wahrscheinlich nicht mehr aktuell sein, dann ist die vollständige Bibel in 648 Sprachen übersetzt. Also die vollständige. Das Neue Testament ist natürlich in mehr Sprachen, aber die vollständige Bibel. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist. Das ist natürlich, das Neue Testament ging schneller, das hat ja Luther auch schneller übersetzt. Und ja, wie viele Sprachen hat es noch? Jetzt möchte ich den Vers vorlesen, den ich zweimal gehört habe und vielleicht werdet ihr gleich überrascht sein. Das ist ein Vers, den wir heute schon mal gehört haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Wo das Dietmar gerade gesagt habe, habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht. Wie hoch ist denn die Chance, dass wir beide zum selben Vers kommen? Deswegen habe ich mir so hingekriegelt gerade, es wird euch vielleicht überraschen, also dass ich das euch nochmal sage. Dass es der gleiche Vers ist, ja, den Dietmar gerade gesagt hat. Und was ist mit diesem Vers? Der Vers zeigt ja die Gedanken, die ich mir jetzt gemacht habe. Die Frage ist, machen wir uns über diesen Gedanken eigentlich noch ein, ist das für uns normal, weil wir es viel lesen? Dieser Vers zeigt ein Problem, nämlich ein Verlorengehen, dass man verloren gehen kann und dieses Wort Verlorengehen, habe ich mal nachgeguckt, im Griechischen, da steht, ich kann es wahrscheinlich nicht wieder richtig aussprechen, Apolymi. Und ich möchte es mal kurz vorlesen. Ich habe mir kurz die Seite aufgeschrieben heute Morgen noch. Apolymi. Und zwar, es heißt, einmal zugrunde gehen. Hier steht dann weiter im Neuen Testament, bedeutet es töten, zerstören, ins Verderben stürzen. Also es geht darum, zerstört werden, zugrunde gehen, ist es zeitlich, da ist dieser Vers aber noch nicht aufgeführt, oder ewig. Johannes 3, Vers 15, folgende. Also es geht quasi, dieses Apolymi zeigt quasi ein, nicht kein bezeitliches, aber begrenztes Verlorengehen, sondern ein ewiges Verlorengehen. Und wie lange ist die Ewigkeit? Ja, wie können wir uns das vorstellen? Ich habe jetzt keine Ewigkeit mitgebracht, aber etwas, was ich zu Hause regelmäßig benutze. Hier ist eine, für was benutzt er sowas? Ja, könnte man nehmen, ich nehme es für Zähneputzen. Ich habe es damals mal angefangen, weil ich wollte einfach mal, ich habe mal gelesen, dass man 2 bis 3 Minuten und danach, wenn man 3 Minuten länger die Zähne putzt, dann wird es auch nicht sauberer. Auf jeden Fall, diese Sanduhr geht ungefähr 3 Minuten. Ja. Wie kann man sich eine Ewigkeit vorstellen? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Sanduhr, die so groß ist wie, weiß ich nicht, unsere Milchstraße und wo der Sand immer wieder durch einen Kreislauf, durch ein kleines, jetzt hat es aufgehört, manchmal muss man da draufhauen, nachgetun wird. Ewigkeit. Diese Sanduhr ist begrenzt. Ungefähr 3 Minuten. Was könnten 3 Minuten passieren? Was könnte mit unseren Gedanken passieren? Ewigkeit. Ja. Also es geht um ein ewiges Verlorensein. Kein zeitliches. Wird es wieder weitergemacht. Ja. Apolymi. Gott ist heilig. Und ich habe schon öfter dieses Beispiel gebracht. Er will nicht mehr. Jetzt sage ich schon eher dazu. Ja. Gutes Beispiel. Dieser Sand bleibt hängen. Die Zeit läuft auch nicht mehr. Kann man sich denn einen Tag ohne Zeit vorstellen? Wenn dieser Sekundenzeiger jetzt nicht mehr weitergehen würde, einfach bleibt einfach stehen. Es ist, weiß ich nicht, die Zeit bestimmt ja unser Leben, unser Alltag. Wenn ich auf die Uhr gucke, kann mich das stressen oder nicht stressen? Ewigkeit. Gott ist heilig und wenn wir uns die Sonne betrachten, ich habe dieses Beispiel von das Bibelprojekt, da ging es auch darum, dass die Sonne gezeigt wird und die Sonne ist ja was Gutes. Es tut unserer Stimmung gut. Man kann sich bräunen. Vitamin D. Aber wenn es zu heiß wird, dann kriegen wir einen Sonnenbrand. Und wenn wir uns Gott nahen, so nahen würden, das würden wir nicht aushalten. Gott ist quasi, ja, diese Sonne. Und je näher man kommt, desto reiner, desto gefährlicher wird es für uns Menschen. Aber wenn wir an Jesus denken, er ist ja gekommen in Menschengestalt. Jesus kam ja in diese Welt. Nicht ferne, nicht untastbar, sondern schaubar, greifbar, hörbar. Wir sind zwar nicht in dieser Welt, in dieser Zeit geboren, aber er war da. Er war da. Weiter zeigt dieser Vers, dass Gott was getan hat, damit wir Menschen nicht verloren gehen müssen. Gott gab seinen Sohn. Er gab, das ist das, ja, ich habe mir mal aufgeschrieben, das stellvertretende Opfer. Das stellvertretende Opfer. Also Gott gab sein Liebstes, sein Einzigstes oder Einziges. Das ist dieses Deutsche, ne? Das müsst ihr einfach ignorieren. Ja. Was ist denn, wenn wir jetzt mal nicht an Kinder denken, sag ich mal, weil es ist ja natürlich eine heftige Sache, sein Kind zu opfern. Was wäre sonst unser Liebstes? Es können ja auch Dinge sein. Was sind wir eigentlich bereit zu opfern? Micha hat das ja auch mal gesagt mit dem, ich glaube, Staubsauger, ne? Genau. Ja, richtig. Genau. Sind wir bereit, unser Bestes, was wir haben, zu geben für den Dienst, um die Räume zu saugen, uns vorzubereiten? Nutze ich die beste Zeit oder nutze ich die Zeit, wo ich lieber sagen würde, ich möchte mich lieber gerne hinlegen? Ja? Welche Zeit gebe ich Gott? Eine Frau, das war eine stellvertretende Internatsleiterin, Brake, ich weiß jetzt nicht, ob sie auch jetzt noch Internatsleiterin ist, ich glaube jetzt nicht. Sie hat dann gesagt, zur stillen Zeit, ich gebe Gott nicht meine erste Zeit, sondern meine beste Zeit. Was geben wir Gott als Wiederholung von, was Micha gesagt hat? Geben wir Gott unser Bestes, unser Liebstes oder was uns wichtig ist? Ja, für Gott war es sein höchstes Opfer, aber ein Opfer, das Gott nur akzeptiert, nicht was wir Menschen akzeptieren würden, nicht wo wir Menschen sagen würden, das kann ja Gott auch annehmen, denn dann sind wir nämlich beim Thema Religion. Ich möchte etwas sagen von, das heißt Religion und oder Evangelium, das von Willem Pals, das habe ich auch gesagt beim Bibelgrundkurs. Es geht darum, dass, was alle Völker wissen, nämlich dass wir sündig und schuldig sind, selbst wenn man es uns nicht sagt. Das heißt, irgendwie brauchen wir Erlösung. Das heißt, irgendwie spüren wir das. Das heißt, es können auch Völker sein, die vielleicht gar nichts von Jesus gehört haben. Das Wort Religion kommt aus dem Lateinischen, refe zurück, ich hatte kein Latein. Und Legion erinnert an Verbindung. Also im Prinzip sagt Willem Pals, es ist ein schönes Wort, was heißt eigentlich Rückverbindung zu Gott? Und Religion hat mit eigener Anstrengung zu tun. Er sagt, es gibt Heiden auch, die machen sich einen selbstgemachten Gott, die schnitzen sich was, ja, und bringen dem Opfer. Oder Völker, die stundenlang Gebete machen. Das ist aber das, um ihr Gewissen zu beruhigen. Und ich habe hier noch einen Zettel. Er sagt ja, dass drei Dinge quasi mit Religion zu tun haben. Ich will das nicht mehr genau wiedergeben, aber es geht einfach um zum Beispiel um tote Gegenstände. Es gibt ja das Kreuz. Viele tun das dann auch unter das Kopfkissen. Habe ich schon gelesen, weil sie dann denken, okay, wenn ich heute Nacht sterbe, werde ich selig. Ja. Das ist also der Aberglaube. Oder Dinge, die nicht in der Bibel stehen, die man hinzufügt. Oder es geht oft um Menschen und gar nicht um Christus. Er sagt zum Beispiel, mein Onkel war Pfarrer, mein Schwager war Pfarrer. Na also, das muss Gott doch dann anrechnen, oder? Also sind Dinge, die ich schon mal gesagt habe im Bibelgrundkurs. Aber ich wollte es hier nochmal hervorholen, um einfach auf dieses Thema Religion zu kommen. Ich habe im Auto diese Woche Predigten gehört, keine MP3, normal CD. Und da war eine Predigt von den Thomas Lied. Und es hieß, wie kann man gerettet werden? Und es ging einfach darum, dass es auch um Blutvergießen geht. Weil viele sagen, wie kann Gott denn seinen Sohn geben? Weil es steht, ich möchte das mal vorlesen, das steht im Hebräer 9, Vers 22, weil es um Blutvergießen geht, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung kommt. Das heißt, es musste jemand sterben und nicht irgendjemand, sondern der perfekt war. Hebräer 9, Vers 22. Hebräer 9, Vers 22, dort steht, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das heißt, jemand musste sterben. Und Jesus war perfekt. Er war ohne Sünde. Und wir selbst wissen als Kinder Gottes, dass wir sündigen können. Und wenn man meine Gedanken nehmen würde von der ganzen Woche mal und die hier auf die Leinwand projizieren würde, ja, ich weiß nicht, ob es mir angenehm wäre oder ob ich es durchhalten würde, ob ich einfach sagen würde, ich verstecke mich hinter dem hinter der Kanzel, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ob ihr dann auch, also ich bin sowieso ein Mensch, der sich so mehr Gedanken macht. Aber wir sind nicht perfekt und ja, gerade beim Abendmahl gedenken wir daran, was Christus für uns getan hat, dass er seine Herrlichkeit verlassen hat und hat dieses Opfer vollbracht. Er ging für uns ins Zorngericht. Er ging für uns ins Zorngericht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Richtersendungen angeguckt habt, es gibt ja verschiedene. Ich weiß, dass mein Vater es gerne guckt, hat gerne geguckt, wahrscheinlich jetzt auch noch. Und ja, Menschen kommen, wollen sich natürlich rechtfertigen für das, was sie gemacht haben. Es war doch nicht so. Und es muss natürlich herausgefunden, stimmt die Wahrheit, stimmt es oder stimmt es nicht. Und vor Gott können wir uns nicht verbergen. Und im Psalm 139 steht ja auch, dass Gott unsere Gedanken kennt. Gott kennt meine Worte, das, was ich jetzt ausspreche, weiß er schon, bevor ich es ausspreche. Ja, wie ist das für uns, wenn wir an das stellvertretende Opfer denken? Jemand geht für uns stellvertretend ins Gericht rein und bezahlt. Denken wir daran noch, oder ist das für uns einfach schon, ich höre das jeden Sonntag mindestens einmal, in der Woche lese ich es einmal in der Bibel oder zweimal in der Bibel, ich habe den Vers schon ein paar Mal gelesen, ich kann ihn auswendig. Was macht dieser Vers mit uns? Ist der bei uns ins Herz gerutscht oder ist es einfach vielleicht im Kopf drin? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir Menschen sind auf Leben programmiert. Das hat ein Prediger gesagt. Das war die Überschrift von einer Predigt. Wir wollen leben. Und wenn man sich den Indiana Jones Film anguckt, ich muss da schon wieder an Victor denken, dann gibt es ja erst diese Prüfung, ich weiß nicht, also der letzte Kreuzzug, ist ja die erste Prüfung mit der bußfertige Mann kann bestehen. Also bußfertig, also er demütigt sich, also er kniet nieder. Und dann dieses Glauben, dass er, was hier gespielt worden ist. Glauben. Buße und Glauben. Und Buße ist ein Wort, was wir heute eigentlich nicht mehr verwenden. Wenn man jemanden fragen würde, vielleicht, was ist Buße, würde er vielleicht sagen, es gibt Buß- und Betag. Ist das vielleicht ein Feiertag? Weiß ich gar nicht, glaube nicht, ne? Nicht mehr. Die Schlachter hat es mal, da steht eine Fußnote drunter, steht eine Herzensumkehr zu Gott, eine Herzensumkehr. Das heißt, wenn ich jemandem was erzähle, aber meine Werke oder das, was ich tue, spricht anders, das passt ja nicht. Das, was ich tue, ich glaube, der Norbert Lied hat dieses Beispiel gebracht, genau, der hat gesagt, ich kann jemandem sagen, ich liebe dich, mache aber gar nichts und dem anderen, oder ich liebe dich und kann ihn vom Schienbein treten, den anderen sage ich gar nichts und nehme ihn in den Arm rein. Was spricht für sich? Ja, was spricht für sich? Das mit dem Schienbein, ich weiß nicht, ob es passt genau, auf jeden Fall habe ich halt diese Sachen im Kopf. Weil wir diesen Vers heute schon gehört haben, was macht dieser Vers mit uns? Vielleicht über den Tag verteilt. Vielleicht denken wir nochmal drüber nach. Worauf können wir noch bauen auf Vertrauen auf, als Kinder Gottes? Auf unsere neue Identität? Das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage. Vielleicht ist es für manche schon, er sagt das schon wieder, ich kann es nicht mal hören. Er sagt mal wieder Identität oder er wiederholt sich. Ist uns das bewusst, was wir in Christus sind? Ist uns das bewusst? Und wenn ich fragen würde, ihr geht gleich hier raus und jemand fragt euch, wer bist du? Was würdest du antworten? Was würde dir zuerst einfallen? Diese Frage, das habe ich bei einem Film mal gehört, der hieß Overcome, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, und dann wird ein Mann, quasi ein Christ quasi, vor die Frage gestellt. Ihm wird gefragt, wenn ich dich fragen würde, wer sie sind oder wer du bist, was würdest du antworten? Und die Frage gebe ich jetzt wieder weiter. Wer bist du? Wer bist du? Was würde dir zuerst einfallen? Würde dir einfallen, dass du gut in deinem Beruf bist, dass du sagst, ich bin der und der, oder dass du vielleicht was gut kannst, dass du sagst, ich kann gut das spielen, ich bin Musiker, oder ich bin guter Fußballspieler. Was würde zuerst einfallen? Und ich möchte zum Schluss noch etwas vorlesen, denn unsere Identität kann auch unsere Seele stärken. Da möchte ich was vorlesen, ein Buch. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist von Neil Anderson, Neues Leben und Neue Identität. Das habe ich damals mal vor ein paar Jahren geschenkt bekommen. Und ich möchte daraus vorlesen, und zwar geht es um eine Christin, die ja seelisch nicht gut drauf war. Es ging darum, sie hat sich mit dem beschäftigt, was in Christus ist. Ich lese das einmal kurz vor. Ich lese natürlich jetzt im Buch hinein, das heißt, den ganzen Zusammenhang ist ein bisschen weg. Aber ich fange einfach mal an. Einige Wochen nach einem meiner Schulungsseminare erzählte mir ein Freund die Geschichte von einer lieben Christin, die daran teilgenommen hatte. Davor hatte sie jahrelang in tiefen Depressionen gelebt. Sie hatte sich dadurch über Wasser gehalten, dass sie gute Freunde hatte, dreimal die Woche zur Seelsorge ging und verschiedene Medikamente einnahm. Während des Seminars erkannte diese Frau, dass sie sich auf alles und jeden verlassen hatte, nur nicht auf Gott. Sie hatte ihre Ängste nicht Christus abgegeben und verließ sich auf alles andere als auf ihn. Nun nahm sie ihre Seminarunterlagen nach Hause und konzentrierte sich auf ihre Identität in Jesus Christus. Sie vertraute ihm ausdrücklich, dass er ihre täglichen Bedürfnisse stillte. Dann warf sie alle anderen Hilfsmaßnahmen über Bord, was ich nicht unbedingt empfehle, und beschloss, sich nur von Jesus selbst helfen zu lassen, ihre Depression aufzuheben. Sie begann im Glauben zu leben und ihr Denken zu erneuern, wie ihre Notizen es sagten. Nach nur einem Monat war sie ein vollkommen anderer Mensch. Man muss Gott kennen, um mündig und frei zu sein. Ich finde das ein schönes Beispiel. Was sind wir? Was beschäftigt uns gerade innerlich in unserer Seele? Was sagt die Schrift, was wir sind, wer wir sind? Ich wollte es nochmal wiederholen. Und eine Zusammenfassung möchte ich kurz machen. Mein Thema war, worauf kann ich mein Vertrauen, mein Glauben setzen? Sicherlich auch eine Wiederholung. Punkt 1, auf die Menschen. Die Menschen sind fehlerhaft und selbst diejenigen, die vielleicht einen großen Status berühmt waren, konnten einige in ihrem Ende ihres Lebens merken, es war nicht richtig oder ja, die Brücke, diese Lebensbrücke ist zusammengestürzt. Der Punkt 2, auf Gott und sein Wort, Ausrufezeichen. Wir haben heute Johannes 3, Vers 16 gehört. Und ja, vielleicht sollten wir uns einfach diesen Vers nochmal heute durch den Kopf gehen lassen. Die Frage ist, wer bist du, wenn man dich fragen würde? Wer bist du, wenn man dich fragen würde? Was macht dich aus? Und damit möchte ich enden und nach Möglichkeit stehen wir nochmal auf. Ja, Herr Jesus, Vertrauen, auf was gründen wir unser Leben? Wissen, dass du, ja, du hast alles gegeben, du hast die Herrlichkeit verlassen und ja, wir haben das Wort, es ist vollständig. Nehmen wir es in Anspruch, glauben wir, was drin steht und Jesus, auch wenn ich mich heute wieder sicherlich ein paar Mal wiederholt habe, ja, hilf uns, dass wir das annehmen können, dass es ins Herz rutscht, Jesus, dass wir darauf bauen können. Vielleicht hat jeder seinen bestimmten Vers, den er durch die Woche oder durch die letzten Monate getragen hat. Hilf, dass wir daran festhalten oder anfangen, ja, mehr im Glauben zu leben, was wir sind in dir. Auch wenn links und rechts, ja, Wellen kommen, dass wir dadurch getragen sind, dass es nichts ausmacht, ja, was habe ich jetzt vorzuweisen, wie es die Welt möchte, sondern dass wir unsere Identität, die wir dir gehören, in dir haben und ja, darauf, auf dieses Fundament weiter unser Leben aufbauen. Schenk du da Gnade in unserer Schwachheit und so, ja, gebe ich dir jetzt restliche Zeit ab. Ich bitte auch noch für nachher noch für den Austausch, für die Gespräche, ja, dass du da eine gute Gemeinschaft schenkst. Amen.